Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
In Dubai gab es das zweite WTA 1000 innerhalb von zwei Wochen. Die Herren waren über drei Kontinente verteilt, in Doha, in Los Cabos und in Rio. Da gab es eine ganze Menge an tollen Geschichten und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies. Eigentlich würdet ihr jetzt hier Philipp erwarten. Nee, der kann heute nicht. Aber da Niki Goya jetzt inzwischen meine Kollegin ist bei Sky und letzte Woche ganz, ganz viel Dubai und Doha mitkommentiert hat, habe ich gedacht, Mensch, da frage ich sie. Hallo Niki.
Hallo Andreas, ja, ich freue mich, zum wiederholten Male Gast sein zu dürfen in deinem fantastischen Podcast.
Das mit dem Fantastischen habe ich sehr, sehr gerne gehört. Vielen, vielen Dank dafür. ja, ich habe dich gefragt, weil du wirklich die ganze letzte Woche für Sky kommentiert hast und vor allen Dingen ganz viel von Dubai und Doha gesehen hast. Und da habe ich gedacht, da muss ich dann einfach mal zuschlagen und dich fragen. Und du hast deine Bereitschaft dazu zu erkennen gegeben. Und deswegen, da danke ich dir sehr für. Und wir sprechen über ein Turnier in Dubai als allererstes, was eine Überraschungssiegerin hatte, nämlich Jasmin Paolini. Die hat in drei Sätzen gegen Anna Kalinskaya gewonnen. Als allererstes, bevor wir über alles sprechen, hättest du so ein Finale überhaupt erwartet, wo wir die Big Four am Start hatten?
Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich mich da vor dem Turnier festlegen müssen, ich hätte mein Hab und Gut verloren, Andreas. Und Paolini hat zwar auch von der Aufgabe von Rybakina profitiert. Wer weiß, ob sie das gewonnen hat, aber diese Spekulationen sind hinfällig. Es gab zwei Überraschungsfinalistinnen und finde, das macht die ganze Tour aber nochmal spannender und sehr attraktiv.
Jasmin Paolini, du hast es gesagt, sie hatte dieses Walkover gegen Elena Rybakina im Viertelfinale, aber ich habe das Match kommentiert zwischen ihr und Beatrice Haddad-Meier in der ersten Runde. Letzten Sonntag war das. Und da lag Jasmin Paolini mit 2-6, 2-4 und 15-40 zurück. Und da habe ich dann schon, ich weiß, dass ich da kommentiert habe, naja, jetzt geht die Hoffnung langsam dahin für Jasmin Paolini. Oh, wie dumm ich war. Paolini verlor kein einziges Spiel mehr. 4-6, 6-4, 6-0. Gewann dann gegen Leyla Fernandes, gegen Maria Sakkari jeweils in zwei Sätzen. Hatte dann das Walkover gegen Elena Rybakina. Dann gewann sie gegen Sorana Kirstea in zwei Sätzen. Und dann am Ende gegen Anna Kalinskaya in drei ganz knappen Sätzen. Ja, Jasmin Paolini profitierte von der Aufgabe oder nicht antreten von Elena Rybakina, aber das war insgesamt, war es ein unfassbarer Lauf, den Paolini hier hingelegt hat.
Du sagst es, da kann man dann auch nicht mehr von einem Unfall sprechen, nee. oder von Glück, dass sie nicht antreten musste gegen Rybakina. Das ist schon verdient und untermauert ihre gute Leistung in dieser Woche oder auch in den letzten Wochen. Und du sagst es ganz richtig, wenn wir Kommentatoren immer recht hätten, dann wäre es auch langweilig. Ich hätte auch nicht Sorana Kirstea noch eine Runde weiter gesehen im Halbfinale, nachdem sie 6 Matchbälle gegen sich hatte und auf völlig verlorenem Posten stand gegen Marketa Vondrousova. Aber wie gesagt, das ist Tennis, das macht's kurios, das macht's spannend. Und Paolini hat sich diesen Sieg erarbeitet und gerade die erste Runde untermauert, was sie für ein riesengroßes Kämpferherz hat und das ist gleichzeitig auch ihre große Stärke.
Was macht für dich das Spiel sonst noch aus von Jasmin Paolini? Weil was wir wissen, die ist ja schon eine längere Zeit dabei, aber sie hat nie so richtig den ganz großen Durchbruch gehabt. Was wir wissen ist, dass sie ja eigentlich dann auch für ihre Größe etwas überraschend aus jeder Ecke des Platzes Winner anbringen kann. Sie ist ja schon eine sehr offensive Spielerin eigentlich.
Und das ist genau das, was sie im Wesentlichen verändert hat. Sie ist schon eine Weile auf der Tour unterwegs, viele Jahre auch weiter auf der ITF-Tour, daher kenne ich sie auch noch. Und vor 5, 6 Jahren, da war sie sehr beweglich, hat variabel gespielt, hatte gute Hände, hatte Topspin, aber es war nichts Spektakuläres oder Aggressives dabei. Da hat sie dran gearbeitet und hat sich sowohl auf der Vorhand als auch auf der Rückhand stark verbessert, hat eine bessere Platzposition, noch mehr Topspin in der Vorhand, also der springt unangenehm ab. Sie spielt auch lieber Vorhand, versucht da viel zu umlaufen, aber auf die Rückhand ist deutlich stabiler als noch vor ein paar Jahren. Sie spielt sie aus der Defensive, hoffe ich, aus der offenen Fußstellung und ist aber so kompakt und kriegt hin, immer noch eine gute Länge zu generieren. Und da ist dann für viele Spielerinnen gar kein Durchkommen, wenn sie sich so kompakt an der Grundlinie bewegt. Und nach vorne hin macht sie es auch gut. Sie hat einen guten Volley, sie hat das Doppelturnier von Linz gewonnen. Also da fühlt sie sich auch in der Tat wohl und ist in der Lage, dann auch die Punkte vorne am Netz zu beenden. Stichwort Aufschlag. Ja, der ist sicherlich nicht so stark wie von anderen Top-20-Spielerinnen. Wenig direkte Punkte, also es ist für sie eine Spieleröffnung. Aber sie hat es sich so angeeignet zu servieren, dass sie den nicht sofort um die Ohren kriegt. Also der unangenehm in den Körper oder auch ein hoher Absprung mal beim Kick. Also sie findet da Lösungen, ohne dass es eine große Waffe in ihrem Repertoire ist. Aber dennoch ist sie da nicht immer angreifbar.
Das ist ja interessant, was du erzählst, dass sie vor 5, 6 Jahren noch gar nicht so offensiv war und dass sie das dann in ihr Repertoire mit reingeführt hat. Und dazu dann noch der Aufschlag, der, du hast es angesprochen, nicht ganz so kräftig ist wie zum Beispiel von Rybakina. Das kann auch gar nicht sein, weil sie 15, 20 Zentimeter kleiner ist als Rybakina. Aber dass du, was du gesagt hast, dass sie den sehr gut variieren kann und dass sie dann ja auch in der letzten Woche dann ja auch immer wieder ihre Spielerinnen oder ihre Gegnerinnen dann so vor Probleme gestellt hat, wo man gesagt hat, die wissen gar nicht so richtig, was auf sie zukommt. Das fand ich extrem dann auch, dass sie dann ihre Schwächen dann auch so gut kaschieren kann, wie zum Beispiel ihren Aufschlag.
Ja, kompensiert es gut. So würde ich es nennen. Sie kompensiert es gut, also sie variiert. Zwischenzeitlich hat es auch mal eingeschlagen nach dem zweiten Aufschlag. Die Paulini war im ersten Satz bei einer Quote von unter 30%, wenn sie über den zweiten gehen musste. Da hat Kalinskaja wirklich sehr gut retourniert. Das hat sie hinterher nicht mehr so hinbekommen. Kräfte und Konzentration haben bei ihr nachgelassen. Aber es bedarf da auch schon einer sehr guten Return-Spielerin. Und sie hat dann Lösungen gefunden, hat mehr Qualität auf den zweiten Aufschlag gebracht, etwas mehr Risiko noch genommen. Also sie ist ja schon in der Lage, sich zu wehren. Und es ist ja auch legitim. Sie muss mehr arbeiten, hat weniger freie Punkte über den Aufschlag. Aber das bedeutet ja nicht, dass man die schlechtere oder schwächere Spielerin ist. Ich erinnere mich da auch an klassisch das Wimbledon-Finale zwischen Federer und Nadal, der Federer wirklich deutlich, deutlich mehr freie Punkte über den Aufschlag. Mhm. Nadal musste mehr ackern und machen und gewinnt am Ende das Match. Also das ist nicht immer ein Indikator dafür, wer das Match gewinnt. Sie ist fit genug, um dann auch die Rallye zu gehen und das hat dann auch am Ende den Unterschied gemacht.
Sie ist jetzt auf Platz 14 in der Weltrangliste, das ist ihre höchste Platzierung. Vorher war sie bei 24, die allerhöchste Platzierung von Jasmin Paolini. Was ich interessant fand, war, dass Sarah Errani bei allen ihren Matches dabei war. Vielleicht gibt es da ja auch dann nochmal Berührungspunkte. Die gibt es auf jeden Fall, weil beides Italienerinnen sind und beide wahrscheinlich auch viel zusammen trainiert haben schon. Aber dass Sarah Errani vielleicht so ein bisschen als Mentorin ja inzwischen dann auch fungieren kann für die etwas jüngeren Spielerinnen.
Sie wäre da eine geeignete Person für, hat so viel Erfahrung. Mhm. Und die beiden sind befreundet, das weiß ich, spielen zusammen Doppel, haben zusammen Linz gewonnen, richtig? Mhm. Und es ist eine gute Gemeinschaft bei den Italienerinnen insgesamt, unter den Spielerinnen, auch unter den Coaches. Ich denke nicht, dass sie ihren Coach auswechseln wird. Dafür waren die beiden zu erfolgreich, Renzo Forlani, und verstehen sich auch gut. Und es klappt ja auch gut, da ist gar kein Grund. Aber als Ergänzung, das hast du schon gesagt, kann ich mir das gut vorstellen. Allerdings spielt Errani aktuell noch. Mhm. Sie ist ja selber noch auf der Tour unterwegs. Es ist die Frage, wie lange und ob das schon so eine Art Transition für sie ist, weiß man nicht. Aber sie sind in erster Linie befreundet und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Errani dann noch dort geblieben ist, um zu supporten.
Ist ja inzwischen, oder beziehungsweise ist ja auch noch eine tolle Geschichte für sich, wie Sarah Errani mit ihren Aufschlagproblemen, die sie hat mit dem Jips, dass sie dann nochmal wieder in die Top 100 zurückgekehrt ist. Jetzt im Moment wieder auf Platz 91 in der Weltrangliste. Ist ja also wirklich eine großartige Geschichte und auch nebenher noch.
Ja, du sagst es. Und es ist eine ähnliche Spielerin. Auch nie mit einem großartigen Aufschlag gesegnet, aber hat auch Lösungen gefunden und es sehr weit gebracht, obwohl sie da in dem Bereich limitiert war. Das gleiche gilt für Paulini. Das sind schon Parallelen im Spiel derer beiden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie deswegen auch eine gute Ratgeberin für sie ist.
Jasmin Paolini hat dieses Turnier gewonnen und das hat sie in einem Überraschungsfinale gewonnen gegen Anna Kalinskaya. Anna Kalinskaya ist hier durch die Quali durchgekommen, hat in der ersten Runde gegen Storm Hunter gewonnen, dann gegen Kristina Buxa, die als Lucky Loserin in dieses Turnier gekommen war, dann gegen Jelena Ostapenko mit 6:4, 7:5. Dann, das war wahrscheinlich der beeindruckendste Sieg gegen Coco Gauff mit 2:6, 6:4, 6:2 und na, dann kam noch der beeindruckendere Sieg gegen Iga Świątek mit 6:4, 6:4, bevor sie dann im Finale Jasmin Paolini unterlag und es war ja am Ende wirklich ein Finale auf Augenhöhe. Aber Anna Kalinskaya ist eine Spielerin, die hier wahrscheinlich ihren Durchbruch gefeiert hat. Sie war vorher auch nicht so ganz auffällig gewesen, bis auf das Viertelfinale jetzt in Melbourne. Sie hat seit letztem Oktober hat sie fast 100 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht. Es war fast zwangsläufig, dass sie vielleicht mal so einen Lauf erwischen würde. Aber wer hintereinander Ostapenko, Gauff und Świątek besiegt, müsste eigentlich mit einem Turniersieg belohnt werden. Das war sie jetzt nicht. Aber was für ein Lauf auch von Kalinskaya.
Das ist die Definition eines Laufes. Du sagst es, aus der Quali ins Finale eines 1000er-Turniers. Und es hatte sich so langsam angekündigt, letztes Jahr auch schon. Sie hat in der ersten Jahreshälfte im letzten Jahr schon gut gespielt, gute Resultate erzielt, bis sie sich dann in Rom verletzt hat, aufgeben musste im Match gegen Jelena Rybakina. Hat Roland Garros verpasst, hat Wimbledon verpasst, ist dann bei den US Open erst wieder eingestiegen in die Saison und hat dann gegen Ende des Jahres nochmal zwei Finals gespielt bei 225ern, das sie dann schon Ende letzten Jahres ein ganzes Stück weiter nach oben gebracht hat. Dann das Viertelfinale bei den Australian Open, ihr größter Erfolg, den sie bislang erzielen konnte. Und dann dieser Lauf hier. Und Marcel hat gestern im Kommentar auch gesagt, man stellt sich die Frage, warum sie nicht schon eher in Finals aufgetaucht ist oder warum sie nicht schon eher erfolgreicher und höher in der Weltrangliste war. Und das ist dadurch zu erklären, dass sie immer schon gute Schläge hatte, also immer schon eine sehr saubere Technik, die Bälle sehr clean im Schläger, aber in der Vergangenheit zu fehleranfällig, zu unkonstant. Und auch nicht ganz so stabil in der Defensive. Also sie hat im Fitnessbereich viel gearbeitet, sich gut verbessert. Also ist er ganz stabil in der Links-Rechts-Bewegung. Da war für Świątek gar kein Durchkommen zu manchen Zeitpunkten. Und dieser Erfolg lässt sich dadurch erklären, dass sie jetzt konstanter ist und durch ein gutes Selbstbewusstsein. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du dich wohlfühlst, wenn du confident bist und trotz des gleichen Schlagrepertoires dann die besseren Ergebnisse ziehst noch als früher, weil du selber dran glaubst und dich in so einen Flow gespielt hast.
Ja, der Flow ist auf jeden Fall da. Du hast die 225er Turniere angesprochen, die sie erfolgreich bestritten hatte. Sie hatte da schon Platz 80 erreicht in der Weltrangliste, hat dann die Quali vermieden bei den Australian Open, dieser Viertelfinallauf. Hier, was du eben gesagt hast, was mir aufgefallen ist bei ihr, ich habe sie in Melbourne zweimal gesehen und ich habe sie jetzt hier dann auch diverse Male gesehen, was du gesagt hast, diesen Ball clean im Schläger haben. Das ist eine meiner Meinung nach sehr einfache Schlagbewegung, also keine komplizierte Schlagbewegung, keine, wo man fehleranfällig vielleicht für sein könnte, weil das ist meiner Meinung nach sehr, sehr leicht wiederholbar. Deswegen hat es mich dann jetzt das gewundert, dass du gesagt hast, dass sie früher dann deutlich fehleranfälliger war. Ich finde diese Technik, die hat nichts Kompliziertes an sich und das macht die Sache, finde ich, sehr gut anzugucken erstens und ich habe mich gewundert dann auch, warum sie nicht früher dann schon ein bisschen mehr Erfolg hatte, weil das ist ja nichts, wo man sagt, okay, mit dieser Schlagbewegung, da musst du den Ball hundertprozentig im Schläger haben, um wirklich erfolgreich zu sein. Das sah alles sehr einfach aus, was sie gemacht hat.
Du hast recht, eine sehr kompakte Ausholbewegung, also relativ schnörkellos, das ja, aber dennoch eine gute Technik heißt ja nicht, dass man konstant spielen kann. Das ist leider nicht immer automatisch dann der Fall, dass nur weil man sehr kompakt ist in der Technik, dass man deswegen fehlerfreier spielt. Leider Gottes ist es nicht so. Das ist ja noch viel mehr, was dazu kommt, verschiedene Elemente. Das ist die Beinarbeit, das sind die Abstände, das ist die Shot Selection auch, wo spiele ich den Ball hin, wie dosiere ich. Das sind noch verschiedene Komponenten, die dann zu einer sauberen Technik hinzukommen. Und diese Puzzleteile fügen sich jetzt bei ihr alle zusammen.
Anna Kalinskaja, ihr Sieg gegen Iga Świątek, den müssen wir einfach nochmal unterstreichen. 6-4, 6-4 hieß es dann am Ende. Sie hatte gegen Coco Gauff eine Phase, wo sie sich am oberen Rückenbereich dann behandeln musste. Da hatte sie irgendwie so eine kleine Blockade. Da gab es dann Massage durch die Physiotherapeutin beziehungsweise auch noch eine Schmerztablette. Aber das hatte sie im Halbfinale dann gar nicht mehr so. Abgesehen von dem Fakt, dass Iga Świątek hinterher auch gesagt hat, ja, sie war sehr müde nach diesen anderthalb Wochen mit Doha und Dubai, war das eine insgesamt brillante Leistung von Anna Kalinskaja. Sie hat es erstens geschafft, mit ihrem ersten Aufschlag Iga Świątek zu beschäftigen. Der kam dann auch hochprozentig, ihr erster Aufschlag. Mit dem zweiten Aufschlag hatte sie nicht so diese Probleme, dass sie den Return von Świątek immer wieder um die Ohren bekommen hat. Und insgesamt fand ich, war das eine Leistung, wo sie es auch geschafft hat, sich von Świąteks Vorhand-Topspin und insgesamt von dem Spiel von Świątek nicht überpowern zu lassen. Und das finde ich eine große Kunst momentan.
Ja, und was mich am allermeisten beeindruckt hat, war auch die mentale Komponente. Sie hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat das bis auf vielleicht einen kleinen Wackler bei 5-2. Und ich würde es gar nicht als Wackler bezeichnen, sondern da war Świątek das erste Mal in der Lage, ihr Level nochmal anzuheben und besser zu spielen, war ihre beste Phase in dem Match. Aber sie hat sehr cool und trocken runtergespielt bei 5-4. Genauso auch in den Matches gegen Coco Gauff und durch die Quali hinweg. Also das hat mich schon beeindruckt, dass sie da keinerlei Nerven gezeigt hat. Und Świątek sind viele Fehler beim Return unterlaufen. Also Kalinskaja hatte gute Qualität, Świątek war in meinen Augen etwas zu nah dran an der Linie, hat sich da das Leben sehr schwer gemacht und hat versucht, super aggressiv zu spielen, anstatt in die Rallye reinzukommen oder den Return, also ihren Aufschlag von Kalinskaja mal zu neutralisieren. Das ist ihr fast gar nicht gelungen. Und sehr beeindruckend, wie Kalinskaja das dann runtergespielt hat und auch keinerlei Probleme hatte mit dem Swin von Świątek oder mit der Geschwindigkeit. Das hat sie alles mitgenommen und für sich selber genutzt, um dann auch gut zu kontern.
Aber insgesamt ist das so eine Überraschung, dass jemand wie Świątek dann zwischendurch zur Hektik neigt, oder? Ich meine, sie hat diese unglaubliche Return-Stärke, sie hat diesen Topspin, der alle Spielerinnen eigentlich aus dem Platz drängen kann. Und dagegen, Kalinskaja, ist sie zwischendurch hektisch geworden.
Fand ich auch. Sie ist hektisch geworden, sie ist wütend geworden, frustriert, sie hat den Schläger geschmissen.
Wann hast du das letzte Mal Świątek einen Schläger schmeißen
sehen? Ja, ich kann mich nicht erinnern. Ich wollte es gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern an ratlose, verzweifelte Gesichtsausdrücke bei ihr, gerade in Richtung Box. Dass sie manchmal aussah wie, ja, wirklich so ein eingeschüchtertes Reh, wenn das jetzt ein Vergleich sein kann, das schon. Aber Wut und Ärger wirklich nur sehr selten. Und damit meine ich dieses Überaggressive, dass sie versucht hat, mit 1, 2, 3 Shots den Punkt zu machen und keine Ruhe hatte im Spielaufbau. Auch vom Return weg direkt versucht hat, drauf zu gehen, anstatt in die Rallye zu gehen. Und sie kann ja, sie ist die Nummer 1 der Welt. Sie kann ja mit jeder Spielerin auf diesem Planeten eine Rallye gehen. Und das hat mich auch sehr verwundert, dass sie da sehr hektisch war und die Ruhe gefehlt hat beim Spielaufbau.
Iga Świątek ist hier im Halbfinale gegen Anna Kalinskaja ausgeschieden und hat hinterher ein bisschen von Müdigkeit gesprochen. Auch Elena Rybakina musste oder konnte nicht antreten. Die beiden hatten das Finale in Doha gespielt. Insgesamt haben wir 3 Wochen jetzt mit Abu Dhabi, Doha und Dubai gesehen, wo die 2000er-Turniere hintereinander waren. Jetzt kommen dann noch mit Indian Wells und Miami 2 weitere 1000er-Turniere. Wir haben also 4000er-Turniere für die Frauen innerhalb von 6 Wochen insgesamt. Man hat schon gemerkt, dass da auch ein Verschleiß dann dabei war in diesen beiden Turnieren, oder?
Das hat man gemerkt. Das war schon sehr viel Tennis zu Anfang des Jahres. Gerade bei Rybakina, die auch sich vor den Australian Open keine Pause gegönnt hat, sondern auch in der Woche davor gespielt hat. Obwohl sie davor die Woche mit dem Titel nach Hause gefahren ist. Da hat man sich doch schon sehr gewundert. Und das ist schwierig zu dosieren. Man sagt ja auch Turniere zu, ohne zu wissen, also schon Wochen im Voraus, ohne zu wissen, wie jetzt die unmittelbare Woche davor läuft und kann dann auch manchmal nicht so ich sag mal, seine Teilnahme kurzfristig absage. Man hat Verpflichtungen gegenüber den Turnierveranstaltern, auch entsprechende Verträge. Und das, die Dosierung ist etwas, was man für sich auch lernen muss. Klar sind die 1000er dann auch mandatory Events für die Top-Leute, die müssen gespielt werden. Aber die Dosierung ist ganz, ganz wichtig und es ist schon ein Verschleiß vorhanden. Diese Signale, die der Körper von Jelena Rybakina ihr dann gesendet hat, so würde ich es mal nennen, dass man dann ein Magen-Darm-Virus bekommt, das ist sicherlich auch der Müdigkeit oder der Erschöpfung geschuldet. Das gleiche bei Świątek, hat letzte Woche gewonnen, hatte sehr viele Matches am Stück, kaum Tage frei dazwischen. Also das merkt man schon. Und jetzt werden beide sicherlich nochmal neuen Anlauf nehmen, sich erholen und dann in den nächsten Teil der Saison starten.
Aber prinzipiell ja, um jetzt mal ein kleines bisschen globaler zu werden, prinzipiell ja so ein kleines bisschen auch das dem Konstrukt WTA geschuldet. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren sehr häufig die Nachrichten gehört, die WTA, da geht es finanziell schlecht und es ist in China nicht gespielt worden, wo 30% der Preisgelder quasi ausgegeben worden sind. Jetzt ist quasi wieder Normalität eingezogen und wir haben diese Turniere und wir haben dann auch diese finanzkräftigen Turniere mit Abu Dhabi, mit Doha und Dubai und da dann drauf zu verzichten, ist halt auch sehr schwierig. Du hast es gesagt, die 2000er Turniere sind dann auch noch mandatory, aber nach April oder nach dem Sunshine-Double in Miami ist dann gefühlt schon fast die Hälfte der Saison gespielt für die Frauen, hat man das Gefühl.
Ja, also eine Periodisierung sieht anders aus, ja, in meinen Augen. Und die Saison ist ohnehin für Außenstehende schwierig zu verstehen. Die ist auch sehr lang. Es gibt keinen Sport, wo es nur so eine kurze Offseason gibt. Die Finals sind spät, dann ist auch nochmal Fed Cup. Bei den Herren das Gleiche, die Finals sind spät. Dann haben Davis Cup. Und es ist sehr schwierig, da seinen Körper auch so zu trainieren, dass er dann on point ist. Mhm. Die großen Turniere, du sagst, sind dann schon rum, im April. Gleichzeitig gibt's für niedriger positionierte Spielerinnen kaum Alternativen. Ja. Also da hat die ATP deutlich mehr im Angebot, was die Spieler spielen können, wenn sie nicht in die ganz großen Turniere reinkommen. Und es ist super, dass die Turniere angeboten werden, aber sind von der Planung her nicht ganz so spielerfreundlich, würde ich es zusammenfassen.
Ja, nach dem Sunshine Double geht es ja dann auch gleich weiter mit Charleston, mit Stuttgart und dann kommen schon wieder Madrid und Rom. Also die Tennistour schläft auf gar keinen Fall. Das ist unser kleiner Ausflug dann in die Planung, beziehungsweise das, was die WTA an Problemen beziehungsweise an Möglichkeiten jetzt im Moment hat, auch den Spielerinnen an Spielpraxis zu geben. Aber wir müssen noch über ein paar andere Spielerinnen sprechen hier beim Turnier in Dubai, weil es gab sehr viele Überraschungen. Eine Überraschung war auch Sorana Kirstea. Die hat gegen Marketa Vondrousova 2-6, 1-5 zurückgelegen. Hat insgesamt wie viele Matchbälle abgewehrt? 4 oder 6?
6.
6 hat sie abgewehrt. Ich habe von 4 bei Twitter gesprochen. Du hast das Match kommentiert bei 2-6, 1-5. Hast du schon den Blick auf die Kantinenkarte geworfen?
Da war ich gefühlt schon beim Abendessen. Du sagst es. Und da hat keiner mehr dran geglaubt, weil das auch so eindeutig war. Vondrousova hat es so solide runtergespielt und wurde dann nervös. Man muss dazu sagen, der erste Satz war enger als das, was das Scoreboard dann am Ende gesagt hat. Kirstea hat viele Chancen liegen lassen, hätte selber auch 2-0 in Führung gehen können, hatte Bälle zum 3-3, also jede Menge Breakchancen. Ich kann hier gar nicht sagen in Zahlen, wie viele sie hat liegen lassen. Es war auf jeden Fall eine Menge. Und hat aber weiter an sich geglaubt. Und wenn man es jetzt kurz zusammenfassen wollen würde, kann man sagen, dass Vondrousova aufgehört hat, Tennis zu spielen, als sie diese hohe Führung hatte. Man hat Verkrampfung gesehen, es wurde zu passiv. Und sobald sie dann diese 5-10% nachgelassen hat, dann war Kirstea da und hat dann angefangen, besser zu treffen. Die hat ein hochriskantes Spiel, produziert auch viele Fehler in manchen Matches, aber wenn diese Bälle dann kommen, dann schlägt's ein, wenn du nicht genug Gegenwehr leistest. Und das ist dann passiert. Kirstea ist immer besser reingekommen in die Partie, hat dann angefangen, an sich zu glauben. Dann machst du ein Spiel, dann verkürzt du nochmal. Sie sagte auch selber im Interview, anfangs wollte sie nur Ergebniskosmetik leisten. Und dann kam sie aber immer näher und hat angefangen, dran zu glauben. Und Vondrousova war leider völlig von der Rolle Und es tat einem fast schon leid, weil sie tolles Tennis gespielt hat und man gehofft hatte, dass sie wieder ihre Form findet, nachdem sie nach den US Open im letzten Jahr nur 2 Matches bis zu dem Turnier in Dubai gewonnen hat. Tolle Spielerin, aber ja, deswegen hätte ich es ihr auch gegönnt. Aber am Ende hat Kestia eine tolle Moral bewiesen und dann auch verdient gewonnen, weil sie die aktivere Spielerin war.
Sie war die aktive Spielerin, aber letzten Endes müssen wir sagen, das hat nicht Kestia gewonnen, das hat Wondruschowa schon verloren, oder?
Ja. Ja. Also eine Mischung aus beidem. Eine Mischung aus beidem. Du musst das trotzdem erstmal drehen, wenn du, ja, wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst. Aber Wondruschowa saß am Steuer, so würde ich es mal nennen, und hat darüber entschieden, was da passiert. Und dann leider komplett aufgehört, Tennis zu spielen. Und ist völlig lethargisch auch über den Platz gestiefelt dann in Sätzen 2 und 3. Also dass du schon gemerkt hast, das hat sie so hart getroffen, das wird nichts mehr.
Eine andere Spielerin, die einen bemerkenswert guten Start ins Jahr hatte, ist Qinwen Zhang. Die hatte das Finale bei den Australian Open erreicht und sie hatte das erreicht, ohne eine Top-50-Spielerin zu besiegen auf dem Weg ins Finale. Dafür muss sie sich nicht rechtfertigen. Sie kann nur gegen die Spielerinnen spielen, die ihr vorgesetzt werden, beziehungsweise die sich für die Runden insgesamt qualifiziert haben, aber sie hat das damals nervenstark durchgezogen. Hier in Dubai hat sie auch ein gutes Turnier gespielt. Hatte erst große Probleme mit Nao Hibino, die hat sie in 3 Sätzen besiegt, dann aber gegen Anastasia Potapova sehr klar in 2 Sätzen gewonnen und dann gab es das Aufeinandertreffen mit Iga Swiatek und vorher hat man sich schon so die Frage gestellt, wie gut wird Qinwen Zhang mithalten können und wie gut wird sie mit dem Swiatek-Spiel klarkommen. Und bin ich zu kritisch, wenn ich sage, noch ist sie für etwas zu leicht befunden worden, weil Iga Swiatek hat mit Qinwen Zhangs zweitem Aufschlag alles gemacht, was sie wollte und prinzipiell hatte Zhang kaum Möglichkeiten, in längeren Rallyes Punkte zu machen.
Jein, Andreas.
Du darfst mir sehr gerne widersprechen.
Jein, also ich finde, dass die ersten 4, wenn man Coco Gauff dann noch damit dazu nimmt, schon nochmal eine andere Qualität haben als das, was dahinter kommt.
Ja.
Klar können die auch verlieren gegen Ons Jabeur, gegen Pegula, so die Spielerin, die jetzt zuletzt knapp dahinter kam. Oder jetzt Świątek gegen Kalinskaya, die Big Four, wenn man sie so nennen möchte, die gewinnen ja auch nicht jede Woche. Aber an guten Tagen ist das nochmal ein Qualitätsunterschied zu dem, was dahinter kommt. Und Qinwen Zhang, du sagst richtig, sie konnte nur gegen die Spielerinnen spielen, die ihr zugelost werden. Oder die sich dann durchsetzen und hat schon sehr viel Qualität, aber ich war verwundert, dass sie mit dem zweiten Aufschlag so große Probleme hatte, denn sie ist mit einer der besten Aufschlägerinnen auch auf der Tour. Świątek mit einer der besten Return-Spielerinnen kann das gut lesen. Sie kann den Ballwurf gut lesen von Qinwen Zhang und ja, ich denke, die ist auch sehr jung. Und noch in der Entwicklung, noch nicht so lange jetzt in diesen Bereichen der Weltrangliste zu finden, erst seit den Australian Open und muss da ihre Position auch noch bestätigen, in meinen Augen. Hatte so einen wirklichen Senkrechtstart, aber auch immer mal wieder Ausreißer nach unten, so wie gegen Hibino im ersten Satz, dass sie immer mal wieder streut mit der Vorhand und bei diesem hochaggressiven Spiel auch in manchen Matches zu vielen Unforced Errors neigt. Aber wenn sie da stabiler wird, konstanter wird, dann konnte ich mir schon vorstellen, dass wir sie langfristig in den Top 10 sehen.
Ich wollte nicht damit andeuten, dass ich sage, dass das wird nie was mit Qinwen Zhang. Aber
nein.
Den Augenblick fand ich, da ist sie dann doch etwas zu sehr mir rumgeschubst worden von Iga Swiatek dort.
Ja, da hast du recht. Aber wie gesagt, ich finde, dass das nochmal eine andere Qualität ist, auch innerhalb der Top 10. Spiegelt ja auch die Weltrangliste wieder in dem Sinne, dass Iga Świątek 10.000 Punkte hat.
Ja.
Und ja, zwischen der Nummer 1 und der Nummer 10 der Welt ist ja ein Himmelweit, das sind 6.500 Punkte.
Ja, ja.
Das ist ja schon ein sehr großer Unterschied und das hat man dann in dem Match auch gesehen.
Qinwen Zhang ist jetzt auf Platz 8 in der Weltrangliste und hat tatsächlich dann auch 6.000 Punkte Rückstand auf Iga Świątek und sowas lässt sich dann auch mal zwischendurch auf dem Platz sehen. Iga Świątek hatte dann das Halbfinale gegen Anna Kalinskaya ja verloren. Eine Spielerin, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die auch zu den, in Anführungsstrichen, Big Four gehört, ist Aryna Sabalenka. Die hatte hier ihren ersten Auftritt nach nach ihrem Australian Open-Sieg, der so souverän war, wie man es sich nur vorstellen kann. Diese Australian Open waren die Arena Sabalenka Open im Frauendraw. Hier verliert sie erst ihre erste Runde gegen Donna Vekic mit 7-6, 3-6 und 0-6. Der dritte Satz hat mir ein kleines bisschen Sorgen gemacht bei Arena Sabalenka. Ich meine, dass es ein Hangover nach einem Grand Slam-Sieg gibt, den erleben wir immer mal wieder. Also das ist eine so eine Geschichte, gerade so, wenn es noch nicht so der 15. oder 16. Grand Slam ist, dass man da zwischendurch schon mal sagt, okay, die nächsten Turniere laufen nicht ganz so. Aber Donna Vekic hatte mit Arina Sabalenka so ab Mitte des zweiten Satzes relativ leichtes Spiel.
Ja, und das sah auch etwas unmotiviert aus hinterher im dritten Satz. Gerade die Endphase, es sah für mich so aus, als wäre Sabalenka gar nicht mehr richtig hingelaufen zu den Bällen und hätte innerlich auch schon abgeschaltet. Also da war für sie die Luft raus. Hatte sich eigentlich viel vorgenommen vor dem Turnier, hat dann Interviews gesagt, sie fühlt sich wohl und sie will unbedingt mal in Dubai den Titel gewinnen. Das hat man nicht gesehen auf dem Platz, dass da der letzte Wille dann noch da war. Sie wirkte auf mich dann eher ausgelaugt und müde. Das, was wir jetzt auch schon über die anderen Spielerinnen gesagt haben und beobachtet haben, das war so mein Eindruck. Dass es dann so deutlich war, ich meine, da hätte auch niemand mit gerechnet, aber Donna Vekic, auch eine Spielerin, die sehr aggressiv und druckvoll spielt und auch immer mal wieder für eine Überraschung gut ist.
Ja, absolut. Auch da, Donna Vekic ist eine Weltklasse-Spielerin. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen. Sie hat es vielleicht nicht konstant genug hinbekommen, aber dass sie Turniere gewinnen kann, dass sie im Finals stehen kann, dass sie die großen Spielerinnen noch besiegen kann, das wissen wir. Aber wie gesagt, dieser dritte Satz von Arina Sabalenka, der hat mich dann doch ein kleines bisschen nachdenklich gemacht, wo ich gedacht habe, 6-0, sich so abschießen zu lassen in seinem ersten Match nach einem Grand-Slam-Sieg, das ist vielleicht nicht ganz so das allergrößte Zeichen. Wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen dann weitergehen wird. Indian Wells ist ja dann jetzt das nächste Turnier dann auch für Arina Sabalenka. Gibt es sonst noch Namen, über die wir unbedingt sprechen müssen? Da würde ich jetzt noch einmal gerade drüber schauen, über die Auslosung. Keine, die über die Philipp und ich nicht letzte Woche schon gesprochen hätten. Also, das ist das Turnier gewesen mit Jasmin Paolini, die im Finale gegen Anna Kalinskaya ja gewonnen hat in 3 Sätzen. Und wir können auch sagen, dass es ein gutes Finale war, das noch als Abschluss, oder?
Das war ein gutes Finale. Und wenn du mich fragst, ich war halt auch mit einem oder auch mit zwei Augen ja auch auf der ATP-Tour unterwegs, hab da auch kommentiert und war sehr begeistert von zwei Youngstern, Jakub Mencik und Joao Fonseca. Das ist doch nochmal auch eine große Story. Ich glaube, das wolltest du jetzt auch nochmal ansprechen
das
im nachgelagerten Teil.
Ja.
Und ich werde mich freuen, das zu hören, denn mich haben diese beiden Youngsters ganz begeistert. Ich kann dir sagen, mein ESPN-Kollege aus Brasilien, der sagte, Fonseca wäre one in a million, also ein großes Talent. Und auch Jakub Mencik hat mich sehr begeistert in dem Turnier. Aber alles Weitere wirst du dann noch ausführen und ich freue mich jetzt schon, dem Ganzen zuzuhören.
Ja, aber weil du Doha mitkommentiert hast, da lass uns nochmal gerade drüber sprechen, weil das hast du aus erster Hand quasi mitbekommen. Das Turnier hat Karin Khachanov gewonnen mit 7-6 und 6-4 im Finale gegen Jakub Mencik. 14-12 ging der erste Satz im Tiebreak an Khachanov. Aber Jakub Mencik war die große Geschichte hier in diesem Turnier. Ist reingekommen als U20-Spieler quasi. Es gibt eine Next-Gen-Regel, dass Turniere oder dass Spieler, die U20 sind und in einem bestimmten Weltranglisten, in einer bestimmten Weltranglistenregion sind, dass die Wildcards bekommen für oder dass Turniere Plätze bereithalten müssen für diese Spieler. Und Jakub Mencik hat diese Kriterien erfüllt, deswegen war er in diesem Hauptfeld. Ansonsten hätte er durch die Quali gemusst. Erste Runde gegen Alejandro Davidovic Fokina, 7-6, 6-4. Dann gewinnt er ein 3,5-Stunden-Duell gegen Andy Murray, 7-6, 6-7, 7-6. Dann gewinnt er gegen Andrei Rublev, 6-4, 7-6. Und dann gegen Gael Monfils, 6-4, 1-6, 6-3. Ich habe ihm nach dem Sieg gegen Andy Murray nichts mehr zugetraut, weil ich gedacht habe, 3,5 Stunden gegen Andy Murray weichgeklopft zu werden, das hält keiner aus, selbst wenn er 18 Jahre alt ist. Aber Mencik hat eine bemerkenswerte Ruhe dort bewiesen und hat sein Spiel einfach weiter durchgezogen. Starke Vorhand, starker Aufschlag, sehr gute Übersicht in den Rallyes, nie überhastet. Das war ein brillanter Auftritt von Jakub Mencik.
Ja, du sagst es. Und mich hat genauso diese Ruhe beeindruckt. Und man muss sich vorstellen, er ist sonst überwiegend auf der Challenger Tour unterwegs, weil er ohne die Wildcard, die er jetzt diese Woche bekommen hat, gar nicht reinkommt in die Hauptfelder auf der ATP Tour. Er steht auf Platz 116 oder stand auf Platz 116 vor diesem Turnier in der Weltrangliste, 18 Jahre jung. Und schiebt dann so einen Lauf, besiegt, und das kann man, glaube ich, auch ruhig so nennen, Legenden dieses Sports. Mhm. Wenn wir über Andy Murray oder Guy Monfils sprechen, die schon so lange dabei sind, 20 Jahre älter sind als er und entsprechend mehr Erfahrung besitzen. Und ist gerade nach dem 5-2, hat 5-2 geführt gegen Andy Murray im dritten Satz mit Doppelbreak. Und dann bei 5-5 hat man gedacht, okay, jetzt holt sich das der routiniertere Spieler. Aber nein, Mancic ist da cool geblieben, gewinnt das 7-6 im dritten Satz und hatte dann scheinbar noch genug Körner, genug Fitness. Und das ist dann auch eine Frage von Adrenalin und Selbstvertrauen, dann bis ins Finale zu kommen. Und da war es ja auch wirklich hauchdünn, gerade der erste Satz, 14-12 für Kaschanov. Da stand er, war wirklich sehr nah dran, direkt das ganze Turnier zu gewinnen. Also das war schon sehr beeindruckend, dass er so nervenstark geblieben ist auf so einer großen Bühne, die er noch nicht oft bespielt hat.
Er ist vielleicht nicht so elegant, beziehungsweise hat nicht so dieses Lehrbuchspiel, aber es erinnert einen dann doch viel auch an Thomas Berdig. Das hat man auch über Jerzy Lehecka gesagt, der ja schon einen kleinen Schritt weiter ist als Jakub Mencik. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die sich bei Thomas Berdig einiges abgeguckt haben in den letzten Jahren.
Ja, Thomas Berdig war lange der erfolgreichste Tscheche und auch einer, den Mencik beobachtet hat als Kind in der Jugend. Das wird jemand sein, der da auch den Weg geebnet hat und Vorbild war für viele junge Spieler und auch die Spielweise, diese stoische Spielweise auch, etwas, was man sich von ihm abschauen konnte. Und du sagst, es ähnelt sich schon. Und ich bin sicher, dass Mencik, wenn er so weitermacht, dass er da auf der Erfolgsspur bleiben wird.
Gibt ja schlimmere Spieler, von denen man sich die Technik abgucken kann als Thomas Berdig. Ne? Wir haben immer darüber gesprochen, wenn es ein Lehrbuch gibt, dann müsste Thomas Berdig fast alle Schläge ausführen.
Ja, das war schon sehr, sehr kompakt und sehr satt. Also wenn man ihn auch live hat spielen sehen, er hatte die Bälle so satt im Schläger und das ist schon wirklich gut eingeschlagen auf der anderen Seite. Gerade ja. Aufschlag, Vorhand und ähnlich sieht es auch bei Mencik aus.
Karen Khachanov hat dieses Turnier gewonnen und da ist dann ein Routinier wieder, ja, nicht aus der Versenkung verschwunden, aber er hat mal wieder von sich reden machen lassen. Und er hat immer mal wieder gute Matches gehabt. Er hat auch bei den Australian Open gut gespielt, aber immer war er eigentlich so einer, der so ein kleines bisschen übersehen worden ist. Jetzt hat er dieses Turnier relativ souverän gewonnen. Ja, er profitierte auch davon, dass Emil Roussevori nach 0-3 im ersten Satz nicht weitermachen konnte. Aber prinzipiell hat er das Turnier am Ende ohne Satzverlust verloren. Auch wenn er viel kämpfen musste gegen Jakub Mencik, auch wenn er über mehrere Tiebreaks musste. Das war insgesamt von Karen Khachanov genau das, was man vielleicht häufiger von ihm erwartet und am Ende dann auch mit einem Turniersieg gekrönt.
Stichwort bei ihm ist immer die Konstanz. Dass er über unglaublich gute Schläge verfügt, darüber lässt er keinen Zweifel. Konstanz war immer das Thema bei ihm, dass er manchmal zu fehleranfällig war und es war eine Achterbahnfahrt in seinen Matches oder auch, wenn man sich seinen Saisonverlauf ansieht. Geht auch schon mal überraschend in der ersten Runde raus gegen Leute, wo man es nicht erwartet, weil er zu viele Fehler produziert. Wenn er aber fit ist und wenn er sein Spiel auf den Platz kommt, dann ist es Weltklasse und dann ist er ein Top-10-Spieler. Nur war er in der Vergangenheit nicht immer in der Lage, das so konstant abzurufen.
Karen Khachanov hat dieses Turnier gewonnen und da können wir noch einmal gerade über ein, zwei Namen dann auch noch sprechen. Jakub Mencik haben wir angesprochen, Andrei Rublev, der seiner Wut mal wieder sehr, sehr viel Freilauf gelassen hat in seinem Match gegen Jakub Mencik. Darf ich dich dann als Profi bzw. Ex-Profi dann auch mal fragen, wie viel Energie verbraucht man, wenn man so die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt ist, beziehungsweise wenn man so viel Energie dafür verbraucht, rumzuschreien oder seine Box dann auch anzuschreien?
Bei ihm glaube ich tatsächlich, wenn er es nicht ab und zu rauslassen würde, dann wäre es auch nicht gut für ihn, ja, weil sich das so aufstaut in ihm. Man merkt es ja wirklich, ja, man kann es ihm ja fast ansehen, wie es anfängt zu kochen und in ihm zu brodeln. Das würde sich aufstauen, diese ganzen Emotionen, die er in sich hat. Das mal kurz rauszulassen, das ist in seinem Fall nicht verkehrt, aber dann muss er auch diesen Switch wieder haben, was ihm normalerweise gut gelingt. Das heißt, er dreht einmal durch, beruhigt sich und spielt wieder gutes Tennis. Aber da hat es nicht aufgehört. Dann ist er in diesen Abwärtsstrudel reingekommen, wo er nicht mehr herausgekommen ist. Und das ist aus sportpsychologischer Sicht nichts, was dir irgendein Experte empfehlen würde, das dann so lange mit dir zu hadern und diese negativen Selbstgespräche mit sich, mit der Box. Also das zeigt ja auch dem Gegner, dass da heute was geht für ihn und dass Rublev sich nicht wohlfühlt. Also ja, ich meine, das gehört zu ihm. Und er ist ein Top-10-Spieler jetzt schon seit einer ganzen Weile und man stellt sich natürlich die Frage, okay, wie viel besser wäre er, wenn er das ablegen könnte oder würde sich dann zu sehr aufstauen? Das ist ja schon etwas, was man sich bei ihm fragt, genauso wie zum Beispiel bei einem Fabio Fognini. Das Gleiche. Würde der besser spielen, wenn er nicht so sehr mit sich hadern würde immer oder wenn er eine bessere Körpersprache hätte, weniger rumjammern würde? Oder braucht er das, um gut zu spielen? Das ist, finde ich, ja schwierig zu beurteilen. Aber für meinen Geschmack war das auch too much. Einmal rauslassen, okay, muss bei ihm sein. Aber dann wieder diesen Switch hinzukriegen und wieder fokussierter zu bleiben und auch dem Gegner noch weniger zu zeigen, dass er mit sich am Hadern ist, das würde ihm sicherlich gut tun.
Andy Murray ist in seinem Spätwerk dann auch nochmal etwas anfälliger für so etwas geworden. Also ich meine, der hat immer relativ viel geschimpft und seine Box musste sich immer viel anhören, aber ich fand das auch in den letzten Jahren ist er dann noch ein bisschen noch aktiver geworden und Andrei Rublev, bevor er einen Magengeschwür bekommt, dann soll er lieber seinen Frust rauslassen. Bei Boris Becker hieß es früher immer von den Kommentatoren, er öffnet das Ventil. Das wurde dann immer gesagt.
Ja. Das Ventil. Murray, hast du recht, der meckert ja zwischen ersten und zweiten Aufschlag auch und redet mit sich selber, redet mit der Box und was mache ich hier, scheiß Aufschlag. Darf man das sagen in deinem Podcast?
Klar, ja, darf man das sagen. Man darf alles sagen in deinem Podcast.
Und scheiß Aufschlag, sagt er zwischen ersten und zweiten. Und das ist viel geworden. Aber auch bei ihm ist es manchmal so, er lässt sich hängen, er redet mit sich. Körpersprache, klar, ist nicht gut zu manchen Teilen seines Matches. Aber ihm gelingt es dann manchmal doch auch wieder, sich über diese auch eher negativen Emotionen, aber er hat wegen sich welche, sich daraus wieder Energie zu ziehen und dann auch oft, sag mal, das hinbekommt, das Match zu drehen und auch seine Leistung nochmal zu steigern.
Wie hast du Frust kanalisiert?
Das ist eine gute Frage. Ich war auf jeden Fall weniger temperamentvoll auf dem Platz, in beide Richtungen nicht. Also ich war niemand, der jetzt zu ausgelassen gejubelt hat nach Punkten, als auch zu sehr mit sich gehadert hat. Ich habe versucht, da immer eine recht neutrale Linie zu halten, denn ich wusste oder ich weiß, je entspannter ich bin, desto besser spiele ich Tennis. Also wenig Emotionen in beide Richtungen rausgelassen und wenn, dann einmal kurz, um sich dann wieder die Krone zu richten und weiterzumachen.
Krone richten und weitermachen, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das war das Turnier in Doha, das hat nämlich dann Karen Khachanov gewonnen im Finale gegen Jakub Menschik. Niki, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise, das hat mir großen Spaß gemacht.
Andreas, mir auch, jederzeit gerne wieder.
Vielen Dank.
Ja, und ich bin gespannt, was du noch erzählen wirst über Rio.
Darum geht es nämlich jetzt noch über Rio und Los Cabos. Da hatten wir nämlich auch nochmal eine richtig gute Geschichte mit Jordan Thompson. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und damit kommen wir zu den noch verbliebenen Turnieren in Rio und Los Cabos. Ich fange mal an mit dem ersten von zwei Turnieren hintereinander in Mexiko. Los Cabos beheimatet seit 2016 ein ATP-Turnier der 250er-Kategorie, fand aber in den letzten Jahren immer Ende Juli statt, also als Vorbereitung auf die US Open. Seit diesem Jahr ist es im Februar angesetzt, direkt in der Woche vor Acapulco. Titelverteidiger war Stefanos Tsitsipas, der im letzten Jahr im Finale Alex de Minaur besiegt hatte. Beide Spieler waren auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie, hatten aber mit dem Ausgang dieses Turniers nichts zu tun. Sieger wurde am Ende einer, mit dem man vor dem Turnier sicher nicht gerechnet hatte. Jordan Thompson feierte das Double. Er gewann nicht nur den Einzeltitel im Finale gegen Casper Ruud, nach seinem Finale spielte er auch noch an der Seite von Max Purcell das Doppel-Halbfinale und Finale bis 3 Uhr Ortszeit morgens. Die größere Geschichte ist aber natürlich sein Sieg im Einzel. Sein Jahr bislang durfte schon als gelungen bezeichnet werden. Halbfinale Brisbane, Viertelfinale Dallas und Delray Beach. Die Zweitrundenniederlage bei den Australian Open gegen Tsitsipas war sehr knapp. In den ersten beiden Runden hier gewann er gegen Ernesto Escobedo und Emilio Nava. Zwei Spieler, die er in Normalform immer im Griff haben sollte. Als er jedoch gegen Alex Mickelson im Viertelfinale mit 0:6, 1:4 und 15:40 zurücklag, glaubte er schon selbst nicht mehr an sich. Er wehrte insgesamt 4 Matchbälle ab und setzte sich am Ende mit 0:6, 7:6, 7:5 durch. Auch im Halbfinale gegen Alexander Zverev musste Thompson über 3,5 Stunden kämpfen, um mit 7:6 im dritten Satz zu gewinnen. Zverev als Gegner liegt ihm aber augenscheinlich. Es war sein 2. Sieg hintereinander gegen den Deutschen und im Finale gegen Casper Ruud war er der deutlich bessere Spieler und gewann am Ende seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Letztes Jahr um diese Zeit hatte er das Challenger in Rome in Georgia gewonnen. Ein Jahr später verdoppelt er seine Punktzahl und steht in der Weltrangliste erstmals unter den Top 35. Auch in Acapulco wird mit ihm zu rechnen sein. Dort trifft er in der ersten Runde auf einen Qualifikanten und könnte in der zweiten Runde Holger Rune gegenüberstehen. Alexander Zverev spielte eine solide Woche in Los Cabos. Gegen Yoshihito Nishioka und Thanasi Kokkinakis wurde er nicht vor Probleme gestellt, siegte beide Male sicher in 2 Sätzen. Gegen Thompson verfiel er aber wieder teilweise in alte Verhaltensmuster. Er war unruhig, schimpfte mit sich, der Box und zwischendurch auch der Schiedsrichterin, die ihm eine Challenge nicht zugestand, weil er zu lange für den Entscheidungsprozess benötigt hatte. Sein Aufschlag half ihm nicht häufig genug aus der Patsche, er ließ sich von Thompson zu häufig die Initiative in den Rallyes nehmen. In Rio war das Finale nicht minder überraschend. Es standen sich Sebastian Baez und Mariano Navone in einem rein argentinischen Finale gegenüber. Ein Turnier der ATP 500-Kategorie, das eigentlich Carlos Alcaraz als großes Zugpferd verpflichtet hatte. Doch der hatte sich im 2. Ballwechsel seiner ersten Partie gegen Thiago Monteiro am Knöchel verletzt, sodass er beim Stand von 1:1 aufgeben musste. Er war umgeknickt und der Knöchel sehr stark angeschwollen. Einige Tage später gab Alcaraz jedoch Entwarnung, nur eine kleine Verstauchung hinderte ihn am Weiterspielen. Seinem Einsatz in Indian Wells steht nichts im Wege. Sebastian Baez war in der oberen Hälfte der große Nutznießer. Baez hatte ein eher durchschnittliches Jahr 2023. Er konnte sich in den Top 30 halten, hatte aber nach den US Open nur noch 2 Siege auf der Habenseite. Ganz anders dieses Jahr. 3. Runde Australian Open, Halbfinale Cordoba und Buenos Aires und jetzt das Finale in Rio. Im Race to Turin steht er momentan auf Platz 10. Sein Gegner Mariano Navone träumt noch von solchen Platzierungen. Er stand vor diesem Turnier noch nie unter den Top 100 und musste hier durch die Qualifikation. Doch von dem Moment an, als er das Hauptfeld erreichte, gab es kein Zurück mehr. Er besiegte hintereinander Federico Coria, Yannick Hanfmann, den 17-jährigen Wildcard-Inhaber Joao Fonseca aus Brasilien und Cameron Norrie. Gegen Hanfmann zum Beispiel nahm er seinem Gegner das Spiel komplett aus der Hand. Hanfmann hatte keinerlei Chance, sein Spiel aufzuziehen. Sein auf Sand gefürchteter Kickaufschlag war wirkungslos und in den Ballwechseln war er sehr häufig der 2. Sieger. Im Finale konnte Mariano Navone allerdings seinen großen Leistungen keine weitere große Leistung hinterher schieben. Am Ende siegte Sebastian Baez ganz, ganz klar in 2 Sätzen und holte seinen 5. Karrieretitel, den 1. auf ATP 500-Ebene. Es ist sein größter Erfolg und in der Weltrangliste steigt er auf Platz 21, ist also ganz nah dran an den Top 20 dieser Welt. Eine andere große Geschichte war die von Joao Fonseca. Der 17-Jährige war mit einer Wildcard in dieses Turnier gekommen und besiegte den an 7 gesetzten Arthur Fies und Christian Garin, bevor er gegen Navone verlor. Sein Aufschlag, aus der Vorteilseite gerne mit viel Kick und seine Vorhand mit extremem Spin ausgestattet, sind seine besten Schläge. Er bewies aber auch gutes Händchen mit der Möglichkeit, Stops zum Beispiel mit der Vorhand zu spielen. Gibt es in Brasilien wieder ein großes Talent? Wir werden es in den nächsten Jahren sehen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Guga Kuerten war ständig vor Ort in Rio und er wird sicherlich auch seinen Gefallen an Joao Fonseca gehabt haben. Das Turnier in Rio war der Höhepunkt des sogenannten Golden Swings in Südamerika. Es folgt jetzt noch eine Woche in Santiago de Chile, ehe der Tross nach Indian Wells weiterzieht. Andy Murray hatte sich in dieser Woche zu diesem Swing geäußert und meinte, dass Südamerika auch aufgrund der Stimmung und des Enthusiasmus der Fans vor Ort ein Masters 1000 benötige. Nach dieser Woche möchte man ihm zustimmen. Die Stimmung in Rio war wieder mal vom Allerfeinsten. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Ich hoffe, auch dieses Format hat euch gefallen. Und ich danke vor allen Dingen Niki Geuer sehr für ihre Unterstützung. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, auch mit der Challenger Corner zum Beispiel mit Florian Heer, freuen wir uns über Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, wir wollen denen mal einen Kaffee ausgeben oder ich möchte denen einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Philipp. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.